Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Folge 451, heute am Freitagnachmittag, 7. November, 13 Uhr und fast 9 Minuten ist es. Und wir haben Anfang der Woche mal lange überlegt, welches Thema wir eigentlich besprechen wollen im Politik-Podcast. Und da hat sich so im Laufe dieser Woche dann eines herauskristallisiert, wo die Debatte auch sich in verschiedene Richtungen entwickelt hat und es sehr viele Aspekte gibt, die wir besprechen können. Wir wollen reden über das Thema Syrien, über die Äußerungen von Herrn Wadephul. Wir wollen mal auf die Lage schauen, wie ist es in Syrien vor Ort überhaupt, und in die Union schauen, in die Bundespolitik und auch auf die rechtlichen Fragen, die es rund um dieses Thema gibt. Und dazu sind in der Runde
Luise Sammann aus dem Berliner Landesstudio. Ich beschäftige mich hier mit Migrations- und Integrationsthemen und bin sehr viel in Kontakt mit syrischen Menschen.
Gudula Geuter, ich kümmere mich um die Rechts- und Innenpolitik und damit auch die konkreten Fragen, wenn es zum Beispiel um die Abschiebung geht.
Und dann schalten wir ins Studio Kairo.
Ja, Nina Arminia aus dem Studio Kairo. Ich bin unter anderem auch für Syrien zuständig. Wir berichten hier aus Kairo für viele Länder in dieser Region. Und in Syrien war ich jetzt auch schon zweimal nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Assad. Also das ist ein Land, in dem wir alle im Moment sehr viel sind.
Und ich bin Katharina Hamburger und schaue auf die Union unter anderem und auch auf das Innenministerium und diese Migrationsfragen. Gudula, dieses Thema hat sich so im Laufe der Woche erst aufgeschaukelt. Begonnen hat es aber schon in der letzten Woche. Was war der Anfang dieses Themas, dieser Debatte?
Ich hatte aus der Ferne im Urlaub mitbekommen, dass es eine Äußerung von Herrn Wadephul, dem Bundesaußenminister, gab, die er in Syrien gemacht hat, und hätte eigentlich gedacht, das war halt so eine Äußerung. Weit gefehlt. Als ich am Dienstag zurückgekommen bin, begann die Debatte erst so richtig über das, was ich, wie gesagt, damals erstmal für eine recht normale Äußerung gehalten hatte.
Kurzfristig können Sie nicht zurückkehren. Man kann gar nicht anders, als sich hier erinnert fühlen an die Szenen, die wir nur von Bildern kennen. Deutschland 1945. Ein dermaßen großes Ausmaß an Zerstörung habe ich persönlich noch nicht gesehen, habe ich mir auch nicht vorstellen können. Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben.
Ja, das war Johann Wadephul. Er war unterwegs in Syrien auf einer Reise und war unter anderem in Damaskus und ist dann sowohl auf seinem Weg da durch Damaskus als auch dann später nochmal angesprochen worden auf die Frage Rückführungen, Abschiebungen von Syrern und Syrerinnen aus Deutschland in ihre Heimat. Und das ist jetzt sein Eindruck von vor Ort und ist dann später in dieser Pressekonferenz auch nochmal gefragt worden, wie das denn jetzt aus seiner Sicht möglich sei, dass man Flüchtlinge, nicht nur Straftäter, dass die wieder zurückgehen. Und daraufhin hat er gesagt, das ist, so glaubt er, zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt möglich, weil eben doch in der Tat sehr viel Infrastruktur im Land zerstört ist. Hat aber später, und das ist auch so ein bisschen untergegangen, nochmal betont, dass man doch über schwere Straftäter nach wie vor spricht und dass es da Rückführungen geben wird nach Syrien. Das Ganze ist dann hier in Deutschland so tröpfchenweise angekommen. Es gab direkt eine Reaktion aus dem Innenministerium, die da hieß, wir halten fest an unserem Plan, Straftäter und Gefährder abzuschieben. Und dann gab es übers Wochenende ganz viele Reaktionen aus der Union, unter anderem von Günter Krings, Rechtspolitiker, der gesagt hat, die Frage der Zustände vor Ort sagt ja gar nichts über Rückführungen aus. Und es gab dann ziemlich viel Irritation und Aufregung bei CDU und CSU, wo ich das Gefühl hatte, dass die Äußerungen des Außenministers auch ein Stück weit überinterpretiert worden sind, oder?
Ja, das gilt dann für viele der Äußerungen. Es hat sich danach auch Friedrich Merz geäußert, der gesagt hat, der Bürgerkrieg in Syrien ist zu Ende. Er hat in einer, wie ich finde, recht kühnen Interpretation gesagt, es gibt nun keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland. Und hat gesagt, deshalb könne mit Rückführungen begonnen werden. Das wurde dann interpretiert als, er widerspricht Wadephul. Auch da wäre ich gar nicht sicher, ob das wirklich der Fall war. Also wir haben es hier, glaube ich, zu tun mit einer Mischung aus medialer Zuspitzung, Freude an Kontrastellung, Gegeneinanderstellung, aber eben wirklich auch mit einer Interpretation in der Union, über die wir später in diesem Podcast auch noch sprechen wollen, wo das möglicherweise herkommt. Erstmal geht's um die Fakten, und da bleibt jetzt erstmal auch hängen, dass in den verschiedenen Äußerungen, die wir gehört haben, in dieser Woche oft wirklich nicht klar ist, was eigentlich gemeint ist. Zum Beispiel, wenn Friedrich Merz von Abschieben spricht, meint auch er dann nur Straftäter oder meint er mehr? Und das Ganze gilt für diese gesamte Situation.
Ich glaube, anfangen müssen wir mal da, wo auch Johann Wadephul angefangen hat, nämlich in Damaskus. In Syrien, weil wir sehr viel hier von Deutschland aus über die Lage vor Ort sprechen, bevor wir dann tatsächlich auch auf diese rechtlichen Fragen kommen, auf die Frage, was heißt das eigentlich, was Friedrich Merz jetzt gesagt hat, kann das so richtig sein? Du hast schon gesagt, eine kühne Äußerung, Gudula, aber dafür haben wir jetzt erstmal Nina bei uns, dass sie uns mal sagt, wie sieht es denn eigentlich vor Ort aus? Kannst du den Eindruck teilen, den Wadephul da wiedergegeben hat?
Absolut. Also ich hatte ja sozusagen kurz vorher auch erfahren, dass er dorthin gehen will, in dieses Viertel Harassa. Das ist ein Vorort von Damaskus. Und als ich dann hörte, was er gesagt hat, dachte ich, ja, kann ich total unterschreiben. Total menschliche Reaktion, weil es ist so. Also ich war auch in Harassa und da stehen fast nur noch Ruinen. Mir sind damals da Kinder entgegengekrabbelt, die da mit ihren Familien in so einer Ruine leben. Das hat mich mega beeindruckt. Also es hat mich sehr schwer beeindruckt. Und deswegen diesen Eindruck hat er, glaube ich, auch erstmal nur wiedergegeben. Und ja, so sehen viele Teile Syriens aus. Sicherlich nicht unbedingt die Altstadt von Damaskus, die sehr schön ist und wo man sicherlich auch den Eindruck bekommen kann, dass man da doch ganz gut wieder zurückkehren kann. Aber große Teile Syriens sehen halt sehr zerstört aus.
Wie große Teile sind das denn, die so zerstört aussehen? Auch Wadephul selbst hat nochmal betont, dass auch dieser sehr zerstörte Vorort von Damaskus noch nicht das Schlimmste wäre, dass Aleppo zum Beispiel noch viel schlimmer aussähe. Die Vorstellung ist hier aber so ein wenig, dass es eigentlich weite Teile des Landes gibt, die weit weniger betroffen sind. Ist das der Fall?
Das fand ich dann halt auch sehr interessant an der ganzen Debatte, die ich dann im Anschluss verfolgen konnte von hier aus meiner Perspektive hier. Es ist jetzt so, ich war jetzt noch nicht überall in Syrien, seit der Langzeitmachthaber da gestürzt ist. Unser Team war schon an verschiedenen Orten. Es ist definitiv so, dass man, wenn man rausgeht aus Damaskus, die Zerstörung schon sehr, sehr, sehr stark auffallen. Und wir haben mit den verschiedensten Leuten gesprochen, die verschiedensten Leute getroffen in Homs, in Aleppo, in Palmyra. Die berichten alle davon, wie schwer es ist, wieder aufzubauen, dass die Häuser zerstört ist. Die Häuser, in die sie zurückkehren wollen, ihre Häuser sind zerstört. Von daher, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendjemand einen genauen Überblick hat, wie groß die Zerstörung ist. Und ich glaube auch nicht viele von den Menschen, die sich jetzt zu Wort gemeldet haben in Deutschland. Aber die Zerstörung ist da und das sagen ja auch alle, die dort vor Ort sind, Hilfsorganisationen, die Menschen unterstützen, Syrer, Syrerinnen, die aus dem Ausland ja schon zurückkommen. Es gibt ja Leute, die sich auf dem Weg von der Türkei nach Syrien machen, aus dem Libanon, die zurückgehen. Das sind natürlich aber alles Menschen, die in den Ländern, in denen sie jetzt waren, in den letzten Jahren sowieso schon nicht viel hatten. In der Türkei haben uns ganz viele erzählt, die haben da auch Rassismusprobleme, deswegen gehen sie zurück. Und das darf man natürlich nicht vergessen, wenn es auch manchmal heißt, ja, aber es gehen doch schon Leute zurück in ihre Heimat und es geht doch. Das ist, glaube ich, so ein bisschen was man bei der ganzen deutschen Debatte auch so ein bisschen aus dem Fokus verloren hat, aus dem Blick verloren hat.
Luise? Das ist auch was ich hier in Berlin ganz viel erlebe, wenn ich mit syrischen Menschen spreche. Dieser scheinbare Widerspruch, ne? Dass dann die einen sagen, sie planen ihre Rückkehr und man dann denkt oder denken könnte, oh, ne, dann geht's doch, dann können sie doch alle gehen, so ungefähr, um es jetzt mal salopp zu sagen. Und andere dann aber auch eben sagen, ja, sie würden gerne zurückgehen, aber da, wo sie herkommen, steht kein Stein auf dem anderen. Also es sind wirklich ganz, ganz unterschiedliche Bilder. Und ich glaube, das ist auch was die Menschen dann so wahnsinnig frustriert und auch enttäuscht, wenn dann deutsche Politiker so pauschal meinen, über ihre Heimat urteilen zu können, während sie sehr genau wissen, wie unterschiedlich die Situation ist und es ja auch nicht so ist, dass sie nicht fast alle auf eine Art diesen Traum haben von einer Rückkehr. Also natürlich ist das ihre Heimat, natürlich haben die meisten da einen Bezug hin und natürlich würden sich fast alle, mit denen ich spreche, wünschen, irgendwie da auch mal wieder hin zu können. Aber es ist eben nicht so einfach, wie es manch ein deutscher Politiker gerade darzustellen versucht.
Nina, ich würde mich gerne noch mal dich fragen nach einer anderen Facette des Zustandes im Land. Es ist ja so, dass die Gegebenheiten, ob man da wirtschaftlich überleben kann und dazu gehört eben auch die Möglichkeit, ein Dach über dem Kopf zu haben zum Beispiel, auch eine Rolle spielt. Aber es ist eben auch so, dass diese verschiedenen Schutzgründe eben vor allem auf eine Verfolgung abzielen. Wie weit kann man denn sagen, das ist jetzt wirklich definitiv vorbei, dass es eine gruppenspezifische Verfolgung zum Beispiel gibt, dass Leute sich da Sorgen machen müssen um ihre Sicherheit?
Also ich glaube, das kann auch niemand sagen und das ist ja auch immer in der Diskussion. Also das Land ist noch nicht stabil. Es gab jetzt vor kurzem Wahlen im Land, da hieß es die ersten freien Wahlen seit Jahrzehnten. Diktatur, so wurden sie gerne gelabelt, aber es waren keine demokratischen Wahlen, wie wir uns die vorstellen. Also wo alle Syrer und Syrerinnen wählen durften, sondern das waren ganz fest vorgelegte Wahlkollegien, die haben das übernommen. Der Übergangspräsident Sharaa, der hat selbst noch Direktsitze vergeben. Wir wissen, dass es auch noch keine Einigung gab mit anderen Teilen Syriens, mit Regionen der drusischen, der kurdischen Minderheit. Da wurden die Wahlen komplett verschoben. Und Menschen, die ich in Syrien getroffen habe, die Minderheiten angehört, Alawiten, Drusen, Christen, die haben riesengroße Sorgen, weil der Übergangspräsident Sharaa ist angetreten, hat gesagt, alle Minderheiten finden ihren Platz bei uns im Land, alle werden geschützt. Aber so ist es ja bei weitem nicht. Also es gab diese Übergriffe auf Alawiten, es gab Übergriffe auf Drusen und es heißt, dass die Sicherheitskräfte des Übergangspräsidenten damit involviert waren an den Massakern. Und auch wenn er sagt, er wird das bestrafen etc., er wird das untersuchen, ist halt die große Frage im Land, hat er überhaupt seine Truppen im Griff? Und jetzt gerade hat sich auch wieder ein katholischer Erzbischof zu Wort gemeldet, der große Sorgen hat, der sagt, die Christen, der kommt aus Homs, die Christen würden da unter Gewalt und Repressalien leiden. Also ich glaube, man kann nicht davon reden, dass alle im Land sicher sind und frei leben können. Absolut nicht. Davon ist Syrien noch weit entfernt.
Kannst du auch mal beschreiben, inwieweit ein Wiederaufbau des Landes im Moment möglich ist? Soweit ich weiß, gab es ja auch diverse Sanktionen gegen Syrien finanzieller Art. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sofort die Mittel hat, alles wieder aufzubauen.
Genau, das ist ein großes Thema, die Sanktionen. Das wurde ja angekündigt, die Sanktionen werden aufgehoben. Jetzt gerade heute haben wir gehört, dass die Sanktionen gegen den Übergangspräsidenten selbst aufgehoben werden, damit er halt auch dann am Montag ins Weiße Haus fahren kann, dass das kein Problem mehr ist. So, das sind sicherlich alles gute Schritte. Das sind auch Schritte, die immer wieder gefordert werden von den verschiedensten Parteien, in verschiedensten Gruppierungen in Syrien und außerhalb auch von Exilpolitikern, dass die Sanktionen wirklich komplett fallen müssen, dass Geld in das Land gebracht werden muss. Die letzten Male, die ich da war, ist es halt so, dass sehr viel im Argen liegt. Also Stromnetz, Stichwort. In Damaskus haben dann die Leute Solarpaneele auf den Dächern, um irgendwie Strom zu generieren, weil das einfach nicht verlässlich ist, weil es da nur stundenweise Strom gibt. Wir haben Ärzte begleitet, deutsche Ärzte syrischer Herkunft, die in Deutschland an Krankenhäusern arbeiten. Die haben uns gesagt, die sind für ein paar Wochen dorthin, um sonst Operationen durchzuführen. Die waren geschockt von den Zuständen. Also was es alles in Krankenhäusern nicht gibt, an Material, die Zustände dort von den ganzen Gerätschaften. Also die meinten, da braucht es ganz, ganz viel Geld, das reingebracht werden muss ins Land. Und dafür müssen natürlich die Sanktionen fallen. Das ist ja jetzt eigentlich offiziell bei allen so auch gesagt worden. Und das Geld muss natürlich fließen. Es gibt ja auch schon sehr, sehr viele Initiativen im Land und Unternehmer und Unterstützung. Aber es braucht halt auch Zeit, bis das alles greift.
Ich würde da gerne einmal kurz von einer Situation erzählen. Ich war bei einem Arabisch-Institut hier in Berlin, wo vor allem jetzt syrische Familien ihre Kinder hinschicken, damit die Arabisch lernen, weil sie eben seit dem Assad-Sturz diese Hoffnung natürlich haben, irgendwann vielleicht zurückkehren zu können und merken, okay, es ist wichtig, dass ihre Kinder dann auch die Sprache können, besser können, um da eventuell leben zu können. Ich habe da mit Kindern gesprochen, aber eben auch mit Eltern. Und eine Familie kam gerade aus dem ersten Syrien-Urlaub zurück, also aus den Sommerferien. Und ich würde gerne mal kurz hörbar machen, was das Kind erzählt hat.
Ich war in den Ferien in Syrien.
Erzähl, wie hat es dir gefallen?
Nicht gut. Weil da stinkt es, gefühlt zwei Häuser nebeneinander sind noch ganz und das nächste, die nächsten 10, die sind dann voll kaputt. Nur noch hier, die Fenster sind ab, alles ist da drin kaputt.
Ja, und das ist nur so ein kleiner Eindruck, ne? Aber das macht natürlich was mit diesen Familien. Deswegen hören wir vielleicht auch noch mal kurz den Vater dazu, der eigentlich nämlich von so einer Rückkehr träumt.
Ich möchte das gerne. Es ist aber unklar. Für die Kinder ist es auch jetzt da schwierig zu leben. Ja, die Kinder haben von mir immer schöne Geschichten über Syrien gehört. Rausgehen, Spiele und sowas, so was Kinder interessiert. Ja. Für die Kinder war es ein bisschen ein Schock. wie das Land jetzt aussieht. Ja? Auch für mich. Nicht nur die Häuser und Infrastruktur und sowas. Ja? Die Menschen an sich sind wirklich am Ende. Und ob es klappt, dass wir dahin umziehen, kann ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht sagen.
Ja, ich glaube, man hört es ganz gut, was das bedeutet.
Werden sicher Erfahrungen sein, die von denen einige berichten können. Bevor wir vielleicht mal auf tatsächlich die Situation dann in Deutschland gucken, die rechtlichen Fragen, die Fakten hier mal auseinanderdröseln. Nina, wenn du jetzt mal so einen Ausblick geben müsstest, wie groß ist die Chance, dass es tatsächlich bergauf gehen wird mit Syrien, dass der Wiederaufbau gelingt, dass es politisch stabil wird? Wie würdest du das einschätzen?
Schwierige Frage, aber von meinen Begegnungen, die ich dort hatte, fällt mir jetzt auch gerade ein bei diesen eingespielten O-Tönen. Ich habe halt auch sehr, sehr viele Syrer, die in Deutschland leben, dort getroffen. Es sind natürlich alles Syrer, die einen deutschen Pass haben, weil die anderen können nicht dorthin reisen, die kommen nämlich nicht wieder zurück. Und ich habe da alle möglichen getroffen. Ich habe da die ganz Jungen getroffen, die auch sagen so, oh nee, überhaupt nicht, ich bin deutsch und überhaupt ist alles so komisch hier. Dann so die Mittelalten, die auch in Deutschland schon studiert haben, super deutsch sprechen. Ein Elektroingenieur, der war total begeistert und meinte, ja, ich mache ganz viel mit Solarenergie und ich werde mich da engagieren und ich werde jetzt gleich mal probieren, bei Siemens Fuß zu fassen und werde eine Vereinigung gründen. Also die sehr, sehr, sehr enthusiastisch sind. Und natürlich dann die Älteren, die, ja, die diesen Schwermut haben, die natürlich in ihr Land zurückgehen wollen, weil sie vielleicht auch nicht mehr so gut Fuß gefasst haben in Deutschland und dann vielleicht da auch eher wieder ja, hoffen, ihren Lebensabend dort zu verbringen. Also es sind ganz unterschiedliche Gruppen, glaube ich, auch von Menschen, die zurückkehren könnten, wollen, über die man reden muss. Wenn ich jetzt eine Prognose abgeben sollte, also ich glaube, wenn auch die deutsche Politik und Wirtschaft es schafft, es zu unterstützen, gerade diese ganzen wahnsinnig enthusiastischen, gut ausgebildeten Deutsch-Syrer, die in Deutschland sind, zu unterstützen, in ihrem Land auch was zu realisieren, was beim Wiederaufbau helfen könnte. Ich glaube, das wäre eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Also eben, dass man die eventuell nicht komplett verliert, so wie man es, glaube ich, jetzt anhand dieser Debatte und wenn man solche Debatten führt, macht, sondern dass man das eher probiert, positiv zu sehen. Und natürlich wissen wir alle, es sind nicht alles super ausgebildete Leute jetzt, über die wir reden. Aber es gibt diese gut ausgebildeten Deutschsyrer auch. Und es gibt davon sehr viele. Und die würden, glaube ich, auch sehr gerne sozusagen eine Brücke zwischen den Ländern schlagen und in beiden Ländern vielleicht auch zu Hause sein. Das geht nämlich auch.
Und oft sind gerade das diejenigen, die jetzt auch über eine Rückkehr nachdenken, ne? Das fällt mir so auf. Also gerade die ums Böse zu sagen, die Deutschland vielleicht gerne hier hätte, die guten Ausländer, die sind diejenigen, die jetzt ganz schnell überlegen, ob sie gehen.
Mit einer guten Ausbildung hat man natürlich auch entsprechend eine Perspektive, genau, als wenn man sie nicht hat. Dann lass uns doch mal auf diejenigen schauen, die tatsächlich hier sind, auf die Situation in Deutschland.
Ja, ich würde gerne, was man ja im Radio und deswegen auch im Podcast hier machen sollte, gerne mit ein paar Zahlen anfangen, weil das, glaube ich, nötig ist.
Wichtig in dem Fall, ja.
Es gibt syrische Staatsangehörige, je nach Stichtag 950.000-975.000 Menschen in Deutschland. Es gibt außerdem, Nina, du hast es erwähnt, die Eingebürgerten, was auch inzwischen eine erhebliche Zahl ist, die hier nicht runterfallen. Und jetzt kann man überlegen, welche Gruppen davon man sich besonders im Kontext dieser Diskussion anschaut, wo ich gerade keine Zahlen habe, aber was auf jeden Fall ein beachtlicher Teil davon ist, sind die schon erwähnten ethnischen oder religiösen Minderheiten, die man vielleicht in diesem Kontext einfach ganz anders anschauen muss als die Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft. So viel eben auch nur zu diesem Spruch von Friedrich Merz, dass es keinerlei Asylgründe mehr gäbe. Das ist zumindest so. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat im Mai schon die Anhörung, wo es dann eben auch um die Frage der Einstufung mit möglichen Folgen für den Aufenthalt geht, wieder aufgenommen. Aber nicht für diese Minderheiten.
Da muss man vielleicht dazu sagen, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, als der Sturz des Assad-Regimes war, gesagt hat, wir stoppen jetzt erstmal die Bearbeitung aller Asylanträge, die aus Syrien kommen.
Genau, das ist noch ein anderer Fall. Das ist die Frage Asylanträge.
Genau.
Das ist jetzt wieder aufgenommen.
Genau.
Und die andere Frage, die Anhörungen, die stattfinden, das ist auch die Frage, wie sich das Bleiberecht später entwickelt. Das heißt, perspektivisch kann es da durchaus auch irgendwann um die Frage des Widerrufs gehen, wenn wir irgendwann mal dazu kommen sollten. Voraussetzung eines Widerrufs wäre, dass sich die Situation im Land so nachhaltig geändert hat, dass die Voraussetzung zum Beispiel für den subsidiären Schutz, den ja der große Teil der Syrerinnen und Syrer in Deutschland hat, entfallen.
Müsst ihr vielleicht auch nochmal erklären, subsidiärer Schutz ist kein Asyl im rechtlichen Sinne, sondern bezieht sich auf Menschen, die zum Beispiel durch Bürgerkrieg bedroht wäre in einem eigenen Land.
Das ist etwas, was das deutsche Grundgesetz nicht vorgibt, was das europäische Recht vorgibt, was es in Deutschland seit 2015 erst gibt oder 2013. Und was ein sozusagen minderer Status des Flüchtlingsschutzes ist. Aber egal, auch Asyl kann widerrufen werden. Und also wie gesagt, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge behandelt hier schon mal die Minderheiten anders. Das ist also schon mal eine Gruppe, wo man differenzieren kann. Eine andere Möglichkeit zu differenzieren ist zu gucken, wir haben eben gesagt, Einteilung in gute und schlechte Syrer, aber ist eben zu gucken, die Leute, von denen eigentlich alle sagen, auch alle Unionsangehörigen, die sich geäußert haben, dass die doch bitte hier bleiben sollen. Und das sind diejenigen, die hier arbeiten. Das sind schon mal fast 300.000, davon etwa 250.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 80.000 waren Ende 2024 in sogenannten Engpassberufen tätig. Das ist also zum Beispiel auch im medizinischen Bereich. Das sind also Sachen, wo Deutschland händeringend Arbeitskräfte sucht. Das jetzt erstmal nur in den Raum geworfen, als worüber reden wir eigentlich? Und das, was ich eben irritierend finde an der Diskussion, ist, dass immer wieder gesagt wird, nee, die einen wollen wir ja haben und die anderen nicht. Aber wer die anderen sind, wird dann eigentlich nicht differenziert. Um noch mal ein paar Zahlen zu kommen. Es gibt 920 Personen in Deutschland, die unmittelbar ausreisepflichtig sind und knapp 10.000, 9.780, die einen Duldungsstatus haben. Vielleicht reden wir nur über die. Das sagt übrigens nur niemand.
Was übrigens ungefähr 1% der Syrerinnen und Syrer in Deutschland dann wären, ne?
Genau.
Über die wir sprechen.
Genau, ja. Das ist also viel weniger als die ganz große Zahl der Menschen, die hier leben mit syrischer Staatsangehörigkeit. Es wird nur nicht klar, von welcher dieser Kategorien die Rede ist. Das heißt, es kann sein, dass viel mehr gemeint ist. Es kann aber auch sein, dass einfach nur der Eindruck erweckt werden soll, dass von viel mehr die Rede ist, um zu sagen, wir tun jetzt hier was.
Und die Migrationswende.
Das ist so ein bisschen mein Eindruck, weil wir ja als allererstes Mal tatsächlich, und das ist ja etwas, was offenbar schon, wo ja entsprechende Gespräche geführt werden, wo es um Straftäter und Gefährder geht. Also ganz konkrete Fälle und auch ganz wenig Fälle tatsächlich, nur bei denen man über wirklich Abschiebungen spricht. Also Leute, die auch nicht freiwillig ausreisen sollen, sondern die man wahrscheinlich in ein Flugzeug setzen wird und dann zurück nach Syrien bringen wird. Und alles andere ist eigentlich etwas, was peu à peu wahrscheinlich sich erst über die Zeit ergeben wird, weil es wird natürlich, und das gehört zur Wahrheit dazu, einen Teil geben der Menschen, bei denen man den Schutzstatus in irgendeiner Form widerruft, wenn man ihn sich anschaut, wenn das BAMF dann irgendwann anfängt, alle diese Schutzstatus zu prüfen. Das wird es geben und dann wird es eben einen Teil geben, bei denen es Möglichkeiten gibt, mit denen sie hier bleiben können. Es gibt ja mittlerweile gesetzliche Regelungen, wo du über den einen oder anderen Weg, eine Ausbildung oder was auch immer, eben dann auch ohne Staatsbürgerschaft in Deutschland bleiben kannst.
Und auch da drängt sich der Eindruck auf, dass es eben wirklich im Moment eher um eine Symbolpolitik geht bei dieser Debatte. Denn allein wenn man sich diese Zahlen anguckt und dann sagt, okay, das BAMF müsste jetzt jeden Einzelnen davon einzeln prüfen. Ja, also wir sprechen hier von einem Prozess, der auf jeden Fall Jahre dauern wird. Wir haben jetzt im Jahr 2025, glaube ich, knapp 18.000 Abschiebungen gehabt aus Deutschland. Jetzt sprechen wir hier von knapp 1 Million Syrer. Also das ist ein bürokratischer Aufwand auch allein, den im Moment keine Behörde, also das BAMF jedenfalls nicht stemmen kann. Und wenn, dann wird es Jahre dauern. Und all diese Dinge, ganz abgesehen von der Komponente, was das mit den Menschen macht, über die wir hier sprechen, aber allein schon diese Dinge werden einfach in dieser Debatte verschwiegen. Und deswegen ist es für mich einfach Symbolpolitik. Man will diesen Eindruck hinterlassen, wir packen das ganz groß an. Hier ist jetzt die Migrationswende, wir haben es versprochen, wir senken die Flüchtlingszahlen und genau das tun wir jetzt. Aber am Ende, ne, reden wir hier von 920 Syrern, die aktuell tatsächlich ausreisepflichtig sind.
Für diese Frage, was ist Symbol und was ist tatsächlich geplante Politik, lohnt sich eben vielleicht auch nochmal ein Blick in den Koalitionsvertrag. Weil das ja nichts ist, was eine einzelne Partei entscheiden würde, ganz abgesehen, wie du sagst, von der Umsetzbarkeit. Der ist geschrieben unter dem Eindruck der verschiedenen Anschläge, die es gegeben hatte vor der Wahl, vor den Folgen, die das hatte für das Wahlergebnis, von dem ja tatsächlich zum Teil großen Unwillen, den es darüber gab. Und das Ergebnis ist, das im Koalitionsvertrag steht, ich habe es nicht wörtlich vor mir, aber in etwa nach Afghanistan und Syrien werden wir abschieben, beginnend mit Straftätern und Gefährdern, wo nun die SPD sagt, na ja, dann beginnt mal, das läge in der Hand von Herrn Dobrindt, das muss er mit den Ländern organisieren. Und das wird schon eine Weile dauern und das muss man erstmal hinkriegen. Das heißt, alles andere ist in der tatsächlichen Umsetzung jetzt nicht abzusehen, dass das jetzt unmittelbar stattfinden wird. Das nur noch mal als Einordnung, nur die Diskussion, die wir darüber hinaus führen, hat natürlich ihre Folgen als solche.
Und was im Koalitionsvertrag übrigens auch drin steht, ist, und das deutet ja darauf hin, dass auch die Bundesregierung im Blick hat, dass es mit der Entwicklung in Syrien vielleicht nicht ganz so schnell gehen wird, dass sofort alle zurückkehren können, ist, dass man Syrien unterstützen wird beim Wiederaufbau. Das ist auch ein Teil des Koalitionsvertrages. Das steht aber dann an irgendeiner ganz anderen Stelle. Nina hatte noch einen.
Ja, und deswegen, ich wollte nämlich genau jetzt zu dem Anfang zurückzukommen. Wir haben ja darüber gesprochen, wie der deutsche Außenminister sich quasi seinem sehr persönlichen, menschlichen Eindruck dorthin gegeben hat und diese Äußerung getätigt hat und dann diese Lawine losgetreten hat. Und ich finde es dann halt auch aus der Ferne so interessant zu beobachten, dass Deutschland oder dass die Bundesregierung quasi schon wieder dabei ist, wie soll ich das ausdrücken, die syrische Politik und Syrien so ein bisschen zu verlieren, weil es war ja so, dass auch Deutschland, Europa damals, als Langzeitmachthaber Assad geherrscht hat, irgendwann komplett gar nichts mehr zu sagen hatte und keinen Einfluss mehr hatte in Syrien. Und da ist ja jetzt eigentlich jede Möglichkeit dafür dort, weil es gibt so wahnsinnig viele Syrer und Syrerinnen in Deutschland, die dort eine Heimat haben und die potenziell auch zurück möchten, weil die alle euphorisch sind von dem, was da jetzt passiert ist, diesem großen Wechsel. Und dass ich das Gefühl habe, dass das nicht klappt, dass das jetzt als Positivmoment genutzt wird, um ja auch die Verbindung zu Syrien näher zu machen und aufzubauen.
Mich erinnert das Ganze immer so ein bisschen an eine Debatte in Deutschland, die wir schon mal hatten. Und zwar in den 90ern, 2000ern, als viele, viele Menschen aus Jugoslawien, aus dem Ex-Jugoslawien in Deutschland waren, vor dem Krieg dort geflüchtet sind und es auch die Frage gab, wie geht man mit den Menschen um, müssen sie zurückkehren. Deutschland war da sehr lange sehr restriktiv im Vergleich zu anderen EU-Ländern auch, hat sehr viele Menschen zurückgeschickt. Andere Länder haben sehr viele Menschen eher eine dauerhafte Bleibe geboten, bis man sich in den 2000ern entschieden hat, dann doch Regelungen zu schaffen, Gudula.
Ja, damals war die Rechtslage anders, es gab den subsidiären Schutz nicht, aber wie gesagt, das muss gar nicht mal durchschlagen jetzt in der Bewertung, weil man diesen Schutz auch widerrufen kann. Und damals gab es eben auch diese sehr breite gesellschaftliche Debatte und es gab aber auch eine große Härte und es ist von den Leuten, die wirklich mit Schutzstatus wegen des Bürgerkrieges hergekommen sind, ist kaum jemand übrig geblieben. Es gab dann andererseits eben wieder die Abkommen, dass Leute gerade aus diesen Ländern vereinfacht zur Arbeitssuche nach Deutschland kommen konnten. Das war aber damals wirklich eine sehr starke Trennung dieser beiden Möglichkeiten, nach Deutschland zu kommen. Und das hat, finde ich, ein bisschen auch, daran sieht man auch, dass sich die Gesellschaft nicht nur so verschoben hat, wie wir das sonst immer feststellen, sondern so, wie wir jetzt gerade über die Syrer reden, ist da teilweise, glaube ich, noch mehr der selbstverständliche Gedanke dahinter, dass die Leute ja auch in Deutschland angekommen sind und dass es auch dazugehört zu überlegen, ob nicht diejenigen, die hier tatsächlich angekommen sind, jetzt mal unabhängig von der Frage, ob wirklich sozialversicherungspflichtig beschäftigt oder nur so, ob man denen nicht auch eine Bleibeperspektive geben muss. Und das unterscheidet sich vielleicht nochmal von damals, wo auch in der gesellschaftlichen Diskussion wirklich eine große Härte war.
Ich weiß gar nicht, wenn ich da mal ganz kurz zwischenfragen darf, ich weiß gar nicht jetzt von außen betrachtet, ob ich das so wahrnehme, dass die Diskussion so anders geführt wird, muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil das Einzige, was ich immer höre, dass die Leute, die halt gut integriert sind, also Berufe ausüben, die in Deutschland gebraucht werden, dass die bleiben dürfen. Was anderes höre ich nicht. Ansonsten höre ich jetzt so Forderungen, ich weiß ja nicht, wie ihr das aufgefasst habt, aber wenn ich jetzt Forderungen höre aus der Politik, dass einzelne Gruppen doch zurückgehen könnten, Stichwort Sunniten eventuell, weil die hätten ja nichts zu befürchten, das finde ich eine ganz schräge Diskussion eigentlich, die mir nicht das Gefühl gibt, dass sich da irgendwie was gebessert hat, sondern dass immer noch, wir hatten es vorhin schon, in gute und böse, in Anführungsstrichen, Ausländer unterteilt wird, die man gebrauchen kann, die man irgendwie nicht gebrauchen kann, deswegen wieder loswerden will. Ich habe das Gefühl, leider in den letzten Jahrzehnten hat sich da wenig geändert in der Migrationspolitik, obwohl alle gesagt haben, wir machen jetzt eine Willkommenspolitik. Aber jetzt anhand dieses Beispiel oder dieser Debatte über Syrer und Syrerinnen sehe ich es nicht. Also ich glaube, die Gesellschaft ist da viel weiter als die Politik.
Ja, mir geht das ähnlich. Debatten würde ich übrigens sagen. Es ist ja nicht so, dass diese Debatte jetzt die erste ist, sondern wir kommen aus einer Stadtbilddebatte, so genannt, die kaum eine Woche her ist. Wir hatten die Syrer-Debatte vor nicht mal einem Jahr. Ich habe teilweise das Gefühl, ich habe irgendwie ein Déjà-vu, weil ich denke, das hatten wir doch alles. Wir haben doch irgendwie über so vieles davon gerade erst diskutiert. Wir drehen uns im Kreis. Das ist nicht nur nervig, es hat vor allem einfach ganz, ganz weitreichende Folgen in dieser syrischen Community hier in Deutschland. Und das ist wirklich was ich mit großer Sorge gerade beobachte und wahrnehme und wo ich mich wirklich frage, haben diese politischen Akteure, die sich da so äußern, haben die das auf dem Schirm und sind die sich der Gefahren bewusst, die das gesellschaftlich auch wirklich für alle birgt? Also ich war jetzt wirklich viel unterwegs, habe mit syrischen Menschen gesprochen und ich sehe einen totalen Rückzug. Also das heißt auch, ich teile es mal so ein bisschen ein, also es gibt, würde ich sagen, eine Gruppe, die möchte tatsächlich auch jetzt zurück und zwar durchaus mit so einer Haltung. Ich war gerade gestern bei einem syrischen Friseur, mit dem ich lange darüber gesprochen habe, der gesagt hat, weißt du was, ich gehe, mir reicht's. Ich habe hier eine 3-jährige Ausbildung gemacht. Ich spreche fließend Deutsch. Ich habe einen eigenen Friseursalon aufgemacht. Von außen betrachtet läuft's gut bei mir. Aber ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr auf genau diese Migrationsdebatten. Ich habe keine Lust mehr, ständig bewertet zu werden, ob ich diesem Land was bringe oder nicht. Und jetzt gehe ich. Und das sind eine ganze Reihe Leute, die ich schon getroffen habe mit dieser Haltung. Und dann gibt's die anderen, die können vielleicht nicht gehen. Also dieser Syrer jetzt zum Beispiel, der kam aus Damaskus, der hat ein Glück gehabt sozusagen, er kommt aus einer Region, wo er hin zurückkehren kann. Andere können natürlich nicht zurück, aber auch die, auf die hat das Einfluss. Die ziehen sich auf eine andere Art zurück. Die gehen nicht, aber die ziehen sich in ihre Community ganz stark zurück. Das kann man wirklich gerade so im letzten Jahr beobachten, dass die Leute immer weniger diese, was wir doch so unbedingt wollen. Wir wollen doch, dass die Leute sich integrieren und Teil dieser Gesellschaft werden. Und stattdessen ziehen sie sich in ihre Community zurück und fühlen sich immer mehr missverstanden, nicht willkommen, abgelehnt. Und das torpediert also tatsächlich die Integrationsbemühungen, die wir haben. Ich würde auch da noch mal kurz eine Stimme einspielen, und zwar von Mamad Mohammed. Der ist selbstgebürtiger Syrer, ist der Vorsitzende der Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen in Deutschland.
Also ich nehme wahr, dass die Menschen parallel arbeiten. Also einerseits das Leben geht irgendwie weiter und andererseits auf Lauer liegen. Also ich muss wachsam sein, dass ich sozusagen auch rechtzeitig eine Lösungsansätze Plan B oder Plan C. Ich erlebe jeden Tag, genauso auch meine 15-Jährige, die sagte, na wohin gehen wir denn, wo sie hier geboren ist und keinen Bezug nach Syrien hat. Also mich macht das schmerzhaft, weil ich das Gefühl habe, was tun wir eigentlich gerade und was macht das so mit den jüngeren Menschen?
Ja, also diese Fragen, die sind, glaube ich, total wichtig. Auch was er anspricht, die Jugend, die sich jetzt schon, also erstmal Panik, also ich erlebe viele, die wirklich Angst haben auch in diesen Tagen, Familien, Menschen, die wirklich fragen, was Papa, werden wir abgeschoben, fragen Kinder, ja, weil sie irgendwie gehört haben, die Syrer müssen jetzt gehen. Und Familien, die auch natürlich Angst haben, so kann man sich ja keine Zukunft aufbauen, so kann man, wenn man die ganze Zeit, wie er sagt, so einen Plan B hat, ne, und überlegt, okay, was machen wir, wenn es hart auf hart kommt und wir morgen weg müssen. Das ist, glaube ich, eigentlich das Gegenteil von dem, was wir alle wollen für diese Gesellschaft.
Weil du das jetzt sagst, dann gibt es eben diese großen Unsicherheiten durch politische Kommunikation, durch Pauschalisierungen in den Aussagen in die eine oder die andere Richtung.
muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass selbst wenn es dazu kommen wird, und so ist unser Asylsystem ja dann doch aufgebaut, dass es eben dazu kommen wird, dass Leute ihren Schutzstatus verlieren werden und dass sie möglicherweise gehen müssen, dass sie trotzdem die Möglichkeit haben werden, freiwillig wieder auszureisen. Also, dass wir nicht damit rechnen müssen, dass jetzt Menschen ihren Schutzstatus verlieren und morgen abgeschoben werden, sondern dass ja auch das Recht gleichzeitig vorsieht, dass Leute freiwillig gehen können, es ihnen Möglichkeiten gerade auch, man ihnen diese geben muss. Und dann gab es ja auch noch eine Frage, die damit zusammenhängt, die auch diskutiert worden ist in den letzten Wochen, nämlich die dieser Schnuppervisa nach Syrien. Das, glaube ich, sollten wir auch nicht vergessen. Nina hat es schon angesprochen, dass Leute nur nach Syrien gehen, die im Moment eine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Es gibt einen Teil, der das offenbar trotzdem macht, auch wenn sie keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Das sind Leute, bei denen übrigens das BAMF jetzt auch anfangen wird, mit Widerrufsverfahren die zu prüfen, weil das eben nicht erlaubt ist. Du darfst nicht, wenn du hier einen Schutzstatus oder Asyl oder subsidiärer Schutz oder was auch immer hast, in deine Heimat reisen, wenn es nicht einen ganz driftigen Grund gibt. Also die Beerdigung deiner Mutter oder sowas
und,
zum Beispiel.
Und das hat ja durchaus einen Grund. Ne? Also ich hatte ja eben schon gesagt, der Schutz, den es hier gibt, den gibt es ja vor allem vor Verfolgung. Und wenn jemand in ein Land wieder geht, von dem er sagt, da droht ihm Verfolgung oder gar mit Behörden in Kontakt tritt von diesem Land, zum Beispiel beim Grenzübertritt, dann scheint das dem auf den ersten Blick zu widersprechen. Nur haben wir jetzt eben schon festgestellt, es gibt verschiedene Arten der Gefährdung im Land und das muss nichts unbedingt mit den Behörden zu tun haben. Das ist individuell sehr unterschiedlich. Aber das ist natürlich der rechtliche Grund, der dahinter liegt.
Ja,
der eben auch dazu führte, es hat in der Ampel schon die Diskussionen darüber gegeben, es gab schon einen Plan in der Schublade, solche Schnupperreisen möglich zu machen, den auch Nancy Faeser dann nicht mehr umgesetzt hat. Und das ist eine lange Diskussion und das hat natürlich auch ein großes Potenzial für eine einfache Skandalisierung.
Ja, und dieser Grund leuchtet ja auch erstmal ein, finde ich, ne, dass jemand, wenn er sagt, ich werde da verfolgt, dann nicht irgendwie da zum Urlaub hinfliegen kann. Ich glaube aber, dass es sinnvoll wäre, Realpolitik zu betreiben und einfach zu gucken, wie ist jetzt hier die Situation. Also alle Syrer, mit denen ich spreche, wünschen sich dieses sogenannte Go-and-See-Visa, weil natürlich jemand, der seit 13, 14 Jahren jetzt hier in Deutschland lebt, erst mal gucken muss, steht mein Haus noch? Kann ich da einen Laden aufmachen? Funktioniert die Infrastruktur für das Business, was ich mir vielleicht überlegt habe? Und das wäre ja auch da wieder eigentlich Win-Win, also auch in unserem Interesse sozusagen, dass Menschen nicht jetzt einfach irgendwie ins Nichts gehen und dann vielleicht das nächste Boot übers Mittelmeer nehmen und auch wieder zurückkehren, sondern dass man das mehr strukturiert macht, ne, diesen ganzen Prozess. Und vielleicht die Leute, die Türkei macht das ja auch, dass sie diese Go-and-See-Visa hat. Die Menschen können nach Syrien reisen, können gucken, wie ist da die Situation, können dann entscheiden, ist das sinnvoll oder nicht. Und ich habe auch hier eigentlich nur Expertinnen und Experten getroffen, die sagen, es wäre absolut sinnvoll, das einzuführen für Deutschland. Aber Herr Dobrindt hat eben beschlossen, dass wir das nicht haben.
Und das bringt mich, Katharina,
Stichwort Dobrindt,
auf die Frage, was dahinter steht. Wir hatten eben schon festgestellt, auch so wie der Koalitionsvertrag geschrieben ist, so wie vor der Wahl die Diskussionen liefen, dass der Stimmungswandel, was die Migration betrifft, ja nicht nur die Union betrifft. Das war ja wirklich ein breiterer Wandel, der sich auch nachhaltig, glaube ich, breiter niederschlägt. Die Diskussion, die wir hier jetzt gerade haben, über öffentliche Anmutung der Rückführung sozusagen, das ist ja eine unionsinterne Debatte. Und erstmal ganz grob gefragt, nach so einer Äußerung wie dem, was wir von Herrn Wadephul gehört haben, wo wir uns, glaube ich, einig sind, dass das jetzt erstmal noch nicht der Skandal als solcher ist. Was steckt dahinter, dass es solche Reaktionen aus der Union gibt?
Ja, also ich fand das, also es ist ja auch so ein bisschen, ich habe vorhin schon beschrieben, die Reaktion kam ja dann so tröpfchenweise nach den Äußerungen von Wadephul, nicht sofort. Und ich glaube, da spielen mehrere Dinge zusammen, warum das dann so hochgekocht ist. Da spielt rein, dass es, da muss unsere Zunft sich ein bisschen an die Nase fassen, dass das natürlich medial hochgezogen worden ist, in Teilen auch so interpretiert worden ist, dass das eben doch skandalöser ist. Das hat, glaube ich, in der Union auch dazu geführt, dass es die entsprechenden Äußerungen gab, kombiniert mit dieser man hat jetzt eine Migrationswende versprochen. Ja, man hat versprochen, man wird eine härtere Migrationspolitik umsetzen, was ja auch passiert. Stichwort Zurückweisungen an der Grenze, Stichwort, also zumindest auf der symbolischen Ebene, ne? In dem, was man nach außen macht, Stichwort Afghanistan, Abschiebungen, all das.
Turbo-Einbürgerungsstopp. Ne?
Zum Beispiel, genau, also dass man das Staatsangehörigkeitsrecht wieder in Teilen zumindest der Ampel zurückgedreht hat. Und dann kommt dieser Johann Wadephul, dieser Außenminister, und sagt dann, wir können nicht alle Leute wieder sofort nach Syrien. Jetzt, ich spitze zu, ja, aber da wird ein Teil eben nicht sofort zurückkehren können, auch wenn er dann natürlich auch gesagt hat, Straftäter und Gefährder. Und dass da auch so ein Gefühl entstanden ist, der gefährdet jetzt quasi diesen Eindruck der Migrationswende, das, was man ja auch so ein Stück weit als Gegenmittel zur AfD sieht. Ja, wir müssen hart in der Migrationspolitik sein, und wenn jetzt einer, ganz salopp gesagt, zu weich da wieder ist, dann haben wir da wieder ein Einfallstor. Und das, glaube ich, hat Reaktionen hervorgerufen. Dazu kommt, jetzt muss ich tatsächlich mal weiterreden, dass Wadephul in der Fraktion ja nicht nur gut gelitten ist. Also das war in den letzten Wochen schon immer wieder, gab es Unmut über Äußerungen zu Israel, dass er aus der Sicht einiger eben nicht die Israel-Politik vertritt, die man in der Union gerne hätte, dass mancher ihm vielleicht sogar unterstellt, dass er von diesem Auswärtigen Amt, das noch von Annalena Baerbock geprägt ist, dass er auch...
Und vorher lange von der SPD.
Genau, dass er auch dadurch geprägt ist. Er steht auch eher dem Sozialflügel nahe der Union, also nicht dem Arbeitgeberflügel, dem konservativen Flügel. Das alles kommt da so zusammen. Und es gab dann auch eine Fraktionssitzung, in der er versucht hat, diese Woche sich zu erklären. Und nochmal betont hat, dass er mit dem Innenminister zusammenarbeitet und so. Und wo er dann nochmal gesagt hat, in Syrien sieht es schlimmer aus als 1945 in Deutschland. Das fanden einige in der Union offenbar unpassend.
Kannst du das nochmal erklären?
Da wollte ich mal ganz kurz, genau, das würde mich von außen auch sehr interessieren. Mhm. Also weil, dass da irgendwie in Deutschland alle so gleich draufgesprungen sind und so in die Luft gegangen sind, dieser Vergleich. Man darf nichts anscheinend mit nach dem Zweiten Weltkrieg vergleichen. Das habe ich von hier gar nicht so richtig einordnen können. Also genauso was wie, ich glaube, das war Spahn, der dann an die patriotische Pflicht aller erinnerte, man müsse das Land doch wieder aufbauen. So, also von daher würde ich da auch gerne mal... Genau, die Trümmerfrauen damals, genau. Von daher, das würde ich gerne auch nochmal so ein bisschen ausgeführt haben.
Ja, ich kann es tatsächlich so sehr gar nicht ausführen, weil ich da selber noch so ein bisschen vor einem Rätsel stehe. Aber ich höre nur immer, wenn ich nachfrage, was hat denn so für Unmut gesorgt, dann heißt es nach diesen Äußerungen von Wadephul, das sei schlimmer als 1945, sei die Stimmung in der Fraktion schlecht gewesen. Ich habe jetzt bei Table gelesen, dass ein Unionspolitiker gesagt hat, naja, dann könne man ja quasi gar nichts mehr sagen. Also das wurde als Totschlagargument wahrgenommen für jegliche weitere Diskussion über Rückführungen.
Was ich mir auch nicht unmittelbar
so erschließt. Ganz genau, aber das scheint offenbar
das
so ein
nicht.
Bisschen so aufgenommen worden zu sein. Und er muss wohl auch in der Fraktionssitzung verwiesen haben auf das Kreuz im Fraktionssaal und gesagt haben, ich werde ja hier wohl nochmal als Mitglied einer christlichen Partei auf Humanität verweisen können. Und das kam wohl bei auch nicht allen gut an, eher wahrscheinlich, weil sie dann sich kritisierter gefühlt haben als diejenigen, die nicht das C hochhalten. Also
einfach alles
das sehr, sehr, sehr viel, also ich finde sehr viel Nervosität, sehr viel Angst vor der AfD, was da mitschwingt, sehr viel auch Fragen von, was haben wir im Wahlkampf versprochen, CDU pur, die Umfragen sind nicht großartig, wir stehen vor einem Wahlkampf im Osten, wir haben auch gemerkt, dass ja auch die Ostspitzenkandidaten Sven Schulze da drauf gesprungen sind, also das ist alles sehr, merkt man, wie nervös auch die Union ist.
Und wie weit weg wir von einem angeblichen Einwanderungsland, einer Einwanderungsgesellschaft sind. Also ich finde das gerade noch mal so frappierend in diesen Debatten, weil die werden ganz eindeutig wieder über die Köpfe der Menschen hinweg geführt. Wir sind einfach überhaupt nicht da, dass man sagt, viele dieser Menschen sind ja auch Teil der deutschen Gesellschaft und wir müssten eigentlich das ja zusammen diskutieren und gucken. Aber es ist jetzt wieder, das ist unser 45 und das kann uns keiner nehmen. Und unsere Trümmerfrauen, die mit dem Spaten irgendwie, das hat auch einer gesagt, ich weiß nicht mehr, ob es Carsten Linnemann war, die Menschen sollten so mit dem Spaten doch losgehen und ihre patriotische Pflicht erfüllen und ihr Land wieder aufbauen. Als ob das 45 irgendjemand ohne Unterstützung hier aufgebaut hätte. Also es ist irgendwie, sind wir da auf einem Niveau, was mich enttäuscht und eben auch viele, viele andere Menschen in diesem Land, in dem zum Beispiel teilweise jedes zweite Kind eine Migrationsgeschichte hat.
Also. Und das kann man ja als Angehörige der Unionsparteien einfach anders sehen. Nur auch wenn ich mich in die Perspektive begebe, fällt es mir schwer, diese Debatte zu verstehen. Weil das Ergebnis ist, dass eine Äußerung von Herrn Wadephul, die erstmal, finde ich, für sich spricht, eine Auseinandersetzung über die Frage geworden ist, wollen wir vielleicht gar nicht nach Syrien abschieben, was niemand gesagt hat. Und insofern ist eben auch wieder die Frage, ob man insgesamt versucht, in der Union Erwartungen zu wecken. Wir hatten jetzt festgestellt, unmittelbar diese weit über 900.000 Menschen abzuschieben, steht überhaupt nicht zur Debatte. Also ob man versucht, Erwartungen zu wecken, von denen man einfach weiß, dass man sie ohnehin nicht erfüllen kann.
Ja, also ich glaube, das ist auch ein Problem, dass man zwar einerseits getrieben ist von dieser Angst vor der AfD, vor weiterer Zunahme der AfD, gerade, dass man in diesem Thema Migrationspolitik wieder offene Flanken hat, und die AfD immer wieder anfangen mit, wie ihr wart das ja 2015, ja, ihr habt ja die Leute ins Land gelassen. Dass aber gleichzeitig ja mit, wenn man Erwartungshaltungen aufbaut und sie nicht erfüllen kann, dass das ja auch wieder zu einem Einfallstor wird. Das ist ja tatsächlich das Problem, das man ja eigentlich realistisch beschreiben muss. Und um das nochmal anzufangen, es ist nicht so, dass in der Union jetzt der Tenor immer nur war, wir schieben, müssen jetzt alle abschieben. So, ja, also in der Pauschalität, in der es Merz gesagt hat, habe ich das so von keinem anderen gehört, sondern es war sehr häufig dann auch wiederum zu hören, ja, aber es wird einen Teil der Leute geben, die werden hierbleiben. Das werden Leute sein, die sind hier integriert. Das ist immer so ein bisschen wenig trennscharf beschrieben worden. Wo fängt denn da die Grenze an? Aber dass man sich dessen bewusst ist, das ist schon klar. Nur man wollte quasi dem Eindruck etwas entgegenhalten, den aus ihrer Sicht Wadephul erzeugt hat. Dazu kommt auch, muss man auch nochmal sagen, dass vieles von dem, was wir medial gelesen haben, es ist alles ganz schlimm und der Außenminister ist jetzt ganz schlimm angeschossen und der wird demnächst zurücktreten. Wenn man in die Unionsfraktion reinhört, habe ich den Eindruck, so schlimm ist es nicht. Also es ist eine Debatte gewesen. Es gab auch Versuche, die wieder runterzufahren, wenn man weiß, sie tut einem nicht gut eigentlich, wenn man sie jetzt immer weiter hält. Also es ist nicht so gelungen, aber es wird jetzt nicht die Union komplett zerreißen. So, um zum Punkt zu kommen.
Ich nehme aus meiner Perspektive jetzt erstmal mit, das ist eine sehr, sehr innenpolitische Debatte, ja. Auch Inner-Union-Debatte. Ich muss mich nämlich leider verabschieden, aber ich hoffe, ich konnte durch meine Perspektive so ein bisschen aus dem Land hier ein bisschen was zusteuern. Absolut. War auf alle Fälle sehr, sehr spannend mit euch.
Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. War sehr wertvoll. Danke.
Tschüss. Bis bald.
Tschüss. Ich wollte noch mal einmal kurz diesen Punkt machen, was nämlich, glaube ich, in den Hintergrund gerät. Und deswegen finde ich das so nicht okay. Also wenn es dann eben doch eigentlich darum geht, sich gegenüber der AfD zu profilieren oder innerhalb der Union irgendwelche Kämpfe. Sorry, aber darum geht's hier meiner Meinung nach. Sollte es eigentlich nicht gehen, sondern eigentlich ist doch auch die Frage, wir reden jetzt hier über diese ganzen Abschiebungen, dann gibt's irgendwie eine Bild-Leser-Umfrage, 99% sprechen sich für die Abschiebung von Syrer aus. Und ich denke die ganze Zeit, ja, aber wollen wir das denn? Also wollen wir denn in diesem Land mit diesen demografischen Problemen? Und nun haben wir da eine Gruppe, wo sämtliche Wirtschaftsforschungsinstitute sagen, das ist eine absolute Erfolgsgeschichte, die Arbeitsmarktintegration der Syrer, weil nämlich knapp 70% der männlichen Syrer arbeiten in Deutschland. Und das hatten wir nie zuvor. Das ist eine super Geschichte. Deutschland ist Vorreiter in Europa auf diesem Gebiet. Und wollen wir wirklich, dass diese Menschen jetzt abgeschoben werden oder selber gehen, weil sie keine Lust mehr haben auf dieses Land? Und ich habe ja erzählt, ich war bei einem syrischen Friseur gestern und der hat es nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich würde ihn gerne einmal einspielen.
Aber ich stelle mir auch eine Frage, wenn einfach die ganze Zeit weg von hier ziehen, wie Deutschland nicht ein Problem haben, dass zum Beispiel am Weihnachten, dass jemand arbeitet, der irgendwie arbeiten muss im Krankenhaus oder sowas. Oder am Wochenende, weil ich habe Freunde von mir, die arbeiten am Sonntag, weil Deutsche, die können das nicht machen, weil irgendwie Sonntag von denen so heilig ist.
Ja, also er hat natürlich irgendwie einen Punkt. Wir brauchen diese Menschen auch unter anderem. Also auch das ist ja irgendwie, muss Teil dieser
Debatte sein. Ich glaube, das ist auch in vielen in der Union ziemlich klar. Ne? Das hören wir aus den Äußerungen und mein Gefühl ist immer, dieses Thema Migration ist einfach, das ist so emotional vorbelastet, das schwingt immer so viel mit, da gibt es eben so viele Unsicherheiten in der Union. Ich glaube, es wird immer zu solchen Debatten führen, auch wenn sie dann manchmal eben vom Kern teilweise wegführen.
Und es wird die AfD nicht schwächen, denke ich. Also das, was wir hier gerade erleben, ist spannend dann zu gucken, ob das wirklich der Union dabei hilft, sich gegenüber der AfD zu profilieren.
Ich glaube, jetzt müssen wir mal schauen, wie die nächsten Wochen sich entwickeln, wie diese Debatte tatsächlich weitergeht. Ich habe schon gesagt, es gibt in der Union ja auch die Versuche, das jetzt wieder so ein bisschen runterzukochen.
Und es wird aber in den nächsten Wochen auch andere Themen geben, die mit demselben Grundgefühl zu tun haben. Das ist nicht nur die Frage afghanische Ortskräfte und andere, die in Pakistan sind. Das ist auch die Frage GEAS, das gemeinsame europäische Asylsystem, wo die Umsetzung für Deutschland deutlich hinausgeht über das, was die Europäische Union verlangt und was demnächst in der zweiten, dritten Lesung sein wird. Also wie immer wir das dann im Podcast umsetzen, aber wir werden noch genügend Gelegenheit haben, auf diesen gesamten Komplex zu gucken.
Da sagst du was Wahres.
An Migrationsdebatten wird es diesem Land nicht mangeln.
Das glaube ich auch nicht. Damit verabschieden wir uns, schauen auf die anderen Debatten und sagen noch Dankeschön an die Regie, an Carsten Püschel in der Technik, Moritz Metz für die Redaktion dieses Podcastes und für Anmerkungen, Sprachnachrichten, E-Mails, wie immer gerne politikpodcast@deutschlandfunk.de oder über Signal oder WhatsApp 0160 9130 7007. Wir sagen Dankeschön an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.
Tschüss.